Schön darf ich wieder mal Gottes Wort zu euch bringen. Und wenn wir bereit sind zum Empfangen, zum Hören, möchte ich am Anfang gerne noch beten. Ihr grosser, allmächtiger Gott, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und hast du uns dein Wort vorgelebt in Jesus Christus. Und wir wollen heute Morgen aufschauen zu dir, dich anschauen. Wir wollen hören auf dein Wort. Und der Herr, schenke uns offene Herzen, dass wir aufnehmen können, dass wir selber erleben dürfen, wie du zu uns redest, wie dein Wort uns formt. Und erfülle uns heute Morgen mit dem Wort, mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Und mache uns auch fähig und bereit dazu, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Danke, dass du wirkst in unserer Mitte und dass du gegenwärtig bist. Und dass du ein Gott bist, der redet. Amen. Ja, danke Daniel für das eindrückliche, also es war wirklich eindrücklich, ja. Erlebnis, Gott erlebt. Und mir ist ein Sinn gekommen, wo du gesagt hast, auf Jesus schauen. Das wollen wir tun, sehen, wer Jesus ist, was er gemacht hat, auf Gott schauen. Das ist das eine. Auf Gott hören, was Gott sagt in seinem Wort. Und dann laufen. Ich weiß nicht, wir haben von klein auf, lernen wir wahrscheinlich das am Fußgänger. Schauen, links, rechts, hören, kommt etwas. Das ist das, was ich wahrscheinlich manchmal am wenigsten mache, am Fußgänger. Und dann laufen. Und wir lernen das von klein auf am Fußgänger. Und vielleicht, wenn wir mal wieder am Fußgänger stehen, kann uns das eine Hilfe sein. Wie gehen wir in unserem Glaubensleben vorwärts? Wir schauen auf Gott, wir schauen auf Jesus, wir hören und erst dann gehen wir. Und nicht in einer anderen Reihenfolge. Laufen, dann vielleicht irgendwann mal schauen, wo gehe ich überhaupt her und dann irgendwann mal hören. Sondern zuerst schauen auf Jesus, von wo kommt meine Hilfe. Hören und erst aus dem raus kommt das Laufen. Und dazu starten wir gerade in eine neue Predigtserie. Wir werden gemeinsam durch den Kolosserbrief gehen. In der nächsten Zeit, fortlaufende Auslegung. Und es ist auch so, dass betrachten das neutestamentliche Pendant zum Malachi, zu der Malachi-Serie, die wir hatten im Advent, kurz und knackig. Und der Kolosserbrief ist das neutestamentliche Pendant dazu. Warum? Weil Gott redet, schon durch alle Zeiten hindurch. Am Anfang bei der Schöpfung hat Gott geredet, durch all die Zeiten im Volk Israel, wie im Beispiel von Malachi. Zur Zeit von Jesus, in Wort und Tat, wir hätten können sehen, hat Gott geredet. Später beim Paulus, durch den Kolosserbrief, redet Gott. Und auch heute redet Gott, nämlich dann, wenn Gott in unser Herz etwas bewegt. Und etwas wird er tun. Gott redet. Damals zum Volk Israel, zu seinem Volk, der Malachi. Heute wird er durch den Kolosserbrief zu uns reden. Und damals, wie bei Malachi, so auch heute, redet Gott in bestimmte Situationen rein. Damals bei Malachi in eine Situation nach dem Exil, in alte Gewohnheiten vom Volk, die sich wieder etabliert haben. Heute, durch einen Kolosserbrief, auch in einer Gemeindesituation, hier in unserer Gemeindesituation, Evangelis, redet der Kolosserbrief rein. Und auch da, wie alle Gemeinden auf der Welt, wie auch Briefe zeugen, für das sind eigentlich geschrieben worden, in einer Gemeindesituation, die nicht perfekt ist, aber wo Gott am Werk ist. Darum gibt es einen Kolosserbrief, darum redet Gott. Und Gott redet auch in eine geistliche Verfassung inne von uns Menschen. Damals beim Volk Israel, in eine geistliche Verfassung vom Mensch, wo sie nicht können gehorsam sein und einem lebendigen Gott nicht haben können dienen. Das ist die Situation. Verfassung sie damals beim Malachi und dem Volk. Und er redet heute ihnen in eine Situation von uns, unsere geistliche Verfassung. Das ist eine spannende Frage, was ihr meint. Was ist unsere geistliche Verfassung? Aber das sagt eigentlich der Kolosserbrief ganz am Anfang in der Zuschrift. Er schreibt an heilige und treue Brüder in Christus, in Kolossee. Und man könnte übertragen, er schreibt an heilige und treue Brüder, seine Kinder in Jesus Christus, hier in der Ephigelis. Also was ist genau unser geistlicher Zustand? Wir werden das anschauen im Verlauf dieser Predigt. Und die Frage bleibt immer die gleiche. Ich habe es ja schon im Malachi, im Advent, mehrmals gestellt. Wie reagieren wir auf Gottes Reden? Und das ist eine sehr entscheidende Reaktion, wenn Gott redet. Und auch da werden wir im Verlauf der Predigt darauf kommen, es gibt verschiedenste Arten von Reaktionen, die man haben kann, wenn Gott redet. Die Frage bleibt dann beim Kolosserbrief die gleiche. Weil, je nach Reaktion, die wir haben auf Gottes Reden, entscheidet, ob wir überhaupt weiterlesen sollen oder nicht. Und wenn ich sowieso nicht hören will, dann muss ich den ganzen Rest nicht mehr lesen. Erst wenn ich bereit bin, zu hören, dann können wir weitergehen. Und darum kommt das auch am Anfang und die Frage an dich. Schaust du auf zu Jesus, wo deine Hilfe kommt? Bist du bereit zum Hören? Und dann werden wir zubereitet zum Laufen, unseren Glaubensweg. Wo endet? In der oberen Heimat. Und darum zwei Punkte heute Morgen. Wir wollen uns anschauen mit den ersten zwei Versen. Wer redet? Wer tut reden? Und der zweite Punkt ist, wer ist angesprochen? Wer ist angesprochen? Und diese zwei Punkte bilden die Grundlage für alles, was nachher weiterkommt im Kolosserbrief. Und es ist auch die Grundlage für alles überhaupt, was geschrieben steht in Gottes Wort. Und dazu möchte ich die ersten zwei Verse lesen im Kolosserbrief, mit denen wir uns heute ein bisschen auseinandersetzen. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wer redet? Paulus redet, aber nicht aus sich selber. Sondern Paulus, Apostel. Apostel heisst Gesandte. Also ist jemand, der von Jesus selber gesendet worden ist, um zu reden. Und wir wollen uns anschauen, wie es überhaupt zu diesem Dienst gekommen ist. Ich finde das sehr eindrücklich. Paulus, seine Geschichte, die er mit Gott erlebt hat, dass er überhaupt in diesem Dienst steht. Und es gibt eine gute Zusammenfassung, ich weiß nicht, ob Sie schon entdeckt haben, in Apostelgeschichte 22, wo er zu seinen Leuten, zu seinem Volk redet, sich verteidigt, sie, die ihn vorher eigentlich auf übelste Art und Weise misshandelt haben, in Jerusalem, im Tempel, und er wird ihn eigentlich umbringen. Und er ist schon ziemlich hart geschlagen worden, und ich glaube, durch die Kraft vom Geist kann er sich nochmal aufrichten, auf den Stegen, und ein Wort zu seinen eigenen Leuten. Er ist ein Jude, zu den Juden, Brüder zu seinem Volk, kann er nochmal reden. Und ich lese da Apostelgeschichte 22 Verse lang. Eine Zusammenfassung von Paulus seinem Erlebnis, das er mit Gott hat. Und auch das ist relevant zu wissen, woher seine Worte kommen, woher seine Autorität kommt, dass er kann reden und schreiben. Er sagt da Folgendes. In hebräischer Sprache sagte er, ihr Männer und Brüder und Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, wurden sie noch ruhiger. Und er sprach: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Wie mir auch der Hohepriester und die ganze Ältestenschaft Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meiner Reise in die Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Und ich sprach: Was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann, nach dem Gesetz, der von allen Juden, die dort wohnen, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir: Bruder Saul, werde wieder sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schlagen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seiner Hinrichtung zustimmte und die Kleider deren verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihn aber bis zu diesem Wort, und dann erhoben sie ihre Stimme und sprachen: Hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Ich finde das ziemlich eindrücklich. Paulus, gelehrt beim Gamaliel, einer von der höchsten, von den jüdischen Gelehrten. Bessere Ausbildung kann man nicht haben im Judentum als bei ihm. Paulus hat bei ihm gelehrt. Er ist Jud, eiferer im Gesetz nachher, hat alles befolgt. Und wie es bei den Schriftgelehrten, wie man ein Großteil vom jüdischen Volk leider so war, hat er Jesus auch abgelehnt. Und hat ihn sogar verfolgt. Paulus hat Jesus verfolgt, aber wie reagiert Gott? Er tritt ihm voll entgegen. Paulus sieht das Licht, hört, er sieht, gehört und dann wieder gesendet. Und weil Paulus das alles erlebt hat und dann ein hohes Maß an Erkenntnis bekommt, wer Jesus ist, was er vollbracht hat, hat er auch Vollmacht zu schreiben. Und von Jesus ist er da selber ausgesendet worden, zu den Heiden, also zu allen nicht-jüdischen Völkern, ausgesendet, um die frohe Botschaft zu bringen, wer Jesus ist, damit auch sie können aufschauen können, hören und dann gehen. Und wichtig ist mir hier zu betonen, was Paulus immer und immer wieder schreibt in all seinen Briefen, hat er selber erlebt. Es ist nicht so etwas, dass er irgendwie Weisheit hätte und die uns da mitteilt, aber weiß selber nicht, was er da schreibt, sondern hat es selber erlebt. Und er bezeugt es. Er hat Jesus Christus gesehen, von ihm einen Auftrag bekommen, hat selber erlebt, was Gnade in seinem eigenen Leben ist. Und von dem erzählt er. Und hat selber erlebt, was Gnade in seinem Leben für Auswirkungen hat. Und von dem erzählt er. Er hat das Evangelium selber erlebt in all seinen Lebensbereichen. Und er tut uns das aufschlüsseln in der ganzen Briefe. Das Evangelium hat in all die Lebensbereiche seine Auswirkungen. Nicht nur einmal ganz am Anfang, wo ich Jesus Christus erkenne und ich kehre um. Das Evangelium ist jeden Tag. Jeden Tag ist Umkehr. Jeden Tag gilt es erkennen, wer Jesus ist. Jeden Tag gilt es wieder Gnade in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, also ständig brauchen wir sie. Ständig. Nicht nur einmal am Anfang von unserem Glaubensleben. Und dann, wir lesen im Kolosserbrief, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Also das ist der Wille Gottes gewesen. Dass Paulus so eine Gnade erlebt. Unverdient. Er, der Jesus Christus verfolgt hat, soll zum Zeugnis werden für Jesus selber. Mit einer Autorität zu schreiben, Gottes Wort zu schreiben, das wir heute vor uns haben, und ausgesendet zu uns. Das war der Wille Gottes gewesen. Also das Erlebnis zeugt davon, Paulus hat selber erlebt, wovon das er schreibt. Und er hat auch die Autorität von Jesus selber, in seinem Namen schreibt er, für ihn wird er Zeugnis abgeben und ihn bezeugen. Aber die Bekehrungsgeschichte von Paulus zeugt auch davon, er schreibt es später im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Verse 12 bis und mit 16, wie gross Gottes Gnade ist. Und er, der sich selber als einer der grössten Sünder betitelt, eigentlich das, was niemand von sich eigentlich selber wird behaupten, Paulus macht es. Und es zeugt davon, Paulus, seine Schuld, seine Sünde war vielleicht übergross gewesen. Auch in seinen Augen. Er, der Jesus verfolgt hat, auf brutalste Art und Weise, seine Gemeinde. Und ihm ist so eine Barmherzigkeit widerfahren. Eine so eine Gnade, die ihm zutiefst eingefahren ist. Und das steht da, darum wird es berichtet, als Zeugnis für uns. Und für mich macht das mega Mut. Paulus als der grösste Sünder hat so eine Gnade widerfahren. Da haben wir alle auch drin Platz. Gottes Gnade ist überströmend, hat bei Paulus gelangt und wenn es mit Paulus langt, dann langt es für uns alle. Und manchmal ist es ja genau die Stimme vom Teufel, der dir einflüsst, du, Gottes Gnade langt nicht mehr für dich. Stimmt nicht. Gottes Gnade ist überströmend, jeden Tag aufs Neue. Epheser 1, überströmend, jeden Tag aufs Neue. Und Paulus ist da ein Zeugnis. Wie gross Gottes Gnade ist. Schreibt er selber in 1. Timotheus 1, Vers 15, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, wie Paulus einer war, wie wir alle waren, von denen ich der Größte bin, schreibt er. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn, an Jesus Christus glauben würden zum ewigen Leben. Paulus ist Zeugnis von Gottes Gnade. Und dann 2. Korinther 4 schreibt er davon, bei den Korinther, in ihrer Gemeinde muss er sich immer wieder verteidigen, dass es nicht seine eigenen Worte sind, die er redet, sondern dass es bevollmächtigte Worte von Gott sind. Und er schreibt dort in 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und selbst aber als eure Knechte um Jesus willen. Auch da wird es ein Auftrag. Ich habe einen Auftrag, zu euch zu reden, sagt der Korinther. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, am Anfang bei der Schöpfung, er hat das auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Paulus ist erleuchtet worden auf dem Weg von Damaskus. Er hat ein helles Licht gewesen und seine Finsternis innerleuchtet. Und warum? Damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und das verkündigt er jetzt. Also Paulus hat Autorität zu reden von Jesus selber bekommen, also nicht seine eigenen Worte, die er schreibt, sondern er spricht dem Auftrag Gottes. Im Leben von Menschen innen, in Gemeindesituationen innen. Wir werden nachher noch sehen, warum überhaupt muss gesprochen werden. Ich möchte aber da kurz den Link machen zu uns heute. Wir sind alle keine Apostel, wir sind keine Paulus, aber wir alle haben hoffentlich einmal Jesus Christus so erlebt. Und da ist die Frage an uns, haben wir erlebt, von wo wir sprechen? Wie viel Paulus erlebt hat, von dem, was er schreibt, und überall erzählt, haben wir selber auch erlebt, von dem, was wir bezeugen in unserem Umfeld. Oder hoffentlich auch bezeugen. Oder wenn wir gefragt werden, du, was hast du eigentlich für eine Hoffnung in dir? Das ist eine Frage, die in der Bibel vorkommt. Was hast du für eine Hoffnung in dir? Sind wir denn bereit, Rede und Antwort zu stehen? Nicht, weil wir es wissen, sondern weil wir es selber erlebt haben. Und ich bin davon überzeugt, und ich glaube, es ist eine Tatsache, wenn wir selber etwas erlebt haben, ist es ein ganz anderes Zeugnis. Es ist Gott viel tiefer. Es ist auf einer ganz anderen Ebene, was wir erzählen. Mir Daniel das Erlebnis gestern hast du können erzählen als ein Bild, hast du vorhin gelesen. Es war vielleicht oder dir selber was nicht so eingefahren, wie wenn du es selber erlebt hättest. Und ich sage, mein Glaubensleben ist voll von Erlebnis mit Gott. Und alles, was ich hier vorne rede, habe ich selber den Anspruch, euch zu sagen, ich habe es erlebt. Die Gnade habe ich erlebt. Ich habe es erlebt, wenn ich auf Jesus schaue und Hilfe kommt. Ich habe es erlebt, wenn Gott redet und ich höre. Ist das, was ich davon rede, bezeuge ich das? Habe ich das selber erlebt? Das wäre das Ziel, dass das so ist. Weil erst aus dem auf Jesus schauen, erst aus dem Hören, und unser Laufen, unser Reden, unser Handeln. Und dann heisst es dann noch, der Bruder Timotheus hat dann noch mitgewirkt an dem Brief. Oder man kann zumindest sagen, er unterstützt voll und ganz, was der Paulus da schreibt. Also ich meine, es ist klar, der Timotheus ist nicht auf der gleichen Stufe wie der Paulus. Aber er wird nachher genannt, er ist Gemeindeleiter in der Gemeinde in Ephesus. Er ist selber einer, der das Wort Gottes nachher verkündigt. Alles auf Grundlage von dem, was da schon geschrieben steht. Er verkündigt nichts mehr Neues. Und darum, seine Aufgabe lesen wir, übrigens ist spannend, ich habe mich gerade diese Woche, anfangs diese Woche, mit meinem Dienst eigentlich beschäftigt, den ich hier habe. Was ist eigentlich mein Dienst in der Gemeinde? Er ist beschrieben im 1. Timotheusbrief, oder Paulus zum Timotheus seine Aufgabe eigentlich beschreibt. Was hast du zu tun in Ephesus? Und er sagt, er soll in Ephesus bleiben, dass er gewisse Leute gebietet, keine fremde Lehre zu verbreiten. Das ist seine Aufgabe. Ich sage ihm immer, wir kommen dazu nachher noch im Kolosserbrief, auch da ist es ein Thema, falsche Lehre in der Gemeinde. Wo viel Licht ist, wir als Gemeinde, als Christen, die im Licht stehen, im Licht von Jesus Christus, ist auch viel Finsternis. Oder viel Schatten. Es kann viel Unwahres verbreitet werden. Und seine Aufgabe ist, zu schauen, dass wir alle zusammen in einer guten Lehre stehen, im guten Licht stehen, wo göttliche Erbauung im Glauben kann geschehen. Das ist das Ziel von guter Lehre, schreibt der Paulus im Timotheus, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3 und 4. Ziel von guter Lehre ist göttliche Erbauung und Liebe, wo aus reinem Herzen kommt. Also es ist übrigens Liebe, die vertikal ist, zu Gott auf, eine reine Liebe zu Gott. Und eine Liebe, die horizontal ist, Liebe untereinander, aus reinem Herzen. Gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, das ist das Ziel von guter Lehre. Und der Timotheus soll ein Vorbild sein im Wort, also das zu lehren und nur das, und im Wandel, also hier wieder das Schauen, Hören, Laufen gehört zusammen. Timotheus kann nicht etwas lehren in seiner Gemeinde in Ephesus, auch ich nicht, wo er selber nicht gelebt hat, erkennt hat, durchlebt hat. Vorbild im Wort und Wandel. Er soll der Gläubige in der Gemeinde das Vorbild sein. Und er soll Gottes Wort vorlesen, darum mache ich das auch so gerne, Gottes Wort vorlesen, mit dem Wort Gottes ermahnen und mit dem Wort Gottes lehren. Das ist sein Auftrag. Und das ist jedem sein Auftrag, der irgendwo in einer Gemeinde lehrt. Das ist auch mein Auftrag an euch. Das ist der Grund, wieso ich da bin. Und es ist eine schöne Aufgabe, aber wir lesen auch immer wieder, es ist selbstredend auch eine schwierige Aufgabe. Und manchmal weiss ich nicht, was kommt bei den Leuten an. Sie sind bereit zum Hören. Nicht auf meine Worte, sondern auf die hier, auf die von Gott. Und dann schrieb der Paulus weiter an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä. Wer ist angesprochen von Paulus, ein Gesandter von Jesus Christus? Wer ist angesprochen von Gottes Wort? Jeder Einzelne in der Gemeinde. Aber weil jeder Einzelne angesprochen ist, ist gleichzeitig auch die ganze Gemeinde angesprochen. Wir sind ein Lieb in Jesus Christus. Eine Gemeinde. Und jetzt kommt eben die spannende Frage, wie reagiere ich darauf, wenn Gott redet, wenn jemand Gottes Wort verkündigt, lehrt. Es gibt drei Arten, habe ich mal zusammengetragen, auf Gottes Wort zu reagieren. Die erste ist totale Ablehnung. Nein, ich will nicht hören. Die zweite Variante ist aber, ich denke sofort immer an die anderen. Ich höre etwas, das sollte er mal unbedingt hören. Er braucht das Wort. So denke ich aber immer an die anderen und höre selber nicht her. Auch das kommt einer Ablehnung gleich. Wenn ich nicht selber herhöre, sondern an den anderen denke, was sollte ich hören. Das ist wie, wenn Jesus sagt, du siehst den Balken, nein, den Splitter im Auge des anderen, aber deinen eigenen Balken siehst du nicht. Das heißt, Gottes Wort, er geht immer zuerst an mich selber. An mich. Gottes Wort ist an mich gegangen, bevor ich es euch lehre, weitergebe. Es geht immer an mich und gleichzeitig aber auch zu allen anderen. Wir sind ja alle hier versammelt. An uns alle geht das gleiche Wort. Aber jedem tut Gott vielleicht etwas anderes auslösen. Je nachdem, was wir brauchen. Das ist Gottes Werk. Dritte Variante ist, auf Gottes Wort zu reagieren. Ich höre. Ich höre Gottes Wort selber. Und ich lasse mich von Gottes Wort formen. Das erlebe ich selber immer wieder, wenn ich hier drinnen lese. Und ich bin auch noch nicht vollkommen. Ich bin kein vollkommener Mensch, aber ich erlebe, wie Gottes Wort mich formt. Das ist das Ziel. Wir haben es vorher gesungen, in ein Bild von Jesus gleichgestaltet zu werden. Warum? Warum sollen wir in das Bild von Jesus Christus gleichgestaltet werden? Vielleicht auch ein komplizierter Ausdruck kommt von Paulus. He? Und manchmal kompliziert schreibt. Der Punkt ist der, er schreibt hier, wir sind heilige und treue Brüder in Jesus Christus. Das ist unser Zustand, das ist unsere Verfassung. Und ist radikal anders wie die Verfassung vom Volk Israel damals, wo der Malachi innerhalb, weil er zwischen Jesus Christus gekommen ist. Und wir feiern das heute. Er hat sein Leben gegeben, er hat sein Blut vergossen, für all unsere Sünden, für unsere Ungehorsam, für unser Werk von der Finsternis, für das eben nicht auf Gott hören, fürs Hingedürrenreden, fürs Lügen, fürs Stellen, was immer man alles machen kann, für Unfrieden stiften und. Für unreines Leben. Für das ist Jesus Christus da ans Kreuz gegangen. Er hat sein Blut vergossen, damit wir rein werden können. Vor allem, es ist wunderbar geschrieben in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, werden wir rein vor aller Sünde und aller Ungerechtigkeit. Also du bist komplett rein. Weißes Gewand. Und das ist dein Zustand heilig. Heilig bist du. Heilig gemacht in Jesus Christus. Befähigt, treu zu sein, befähigt, zu glauben, befähigt, zu vertrauen auf Gott, auf Jesus Christus. Das ist übrigens alles das gleiche Wort, das hier mit treu übersetzt ist. In anderen Übersetzungen ist es mit gläubig übersetzt. Glauben, Vertrauen und Treue ist das gleiche Wort. Wir sind dazu befähigt in Jesus Christus. Und weil wir den Zustand haben, aber noch hier auf der Erde leben, in unserem Körper, sollen wir mehr und mehr dem Heiligkeitsanspruch, dem Zustand, den wir haben, entsprechen. Das ist das Ziel von unserem Glaubensleben. Das heisst, ins Bild von Jesus Christus gleichgestaltet zu werden. Dem Status, den Jesus Christus uns gebracht hat, die Verfassung, in die hineinzuwachsen. Die zum Aufblühen zu bringen, zur Entfaltung zu bringen in unserem Leben. Dass die Heiligkeit sichtbar wird, die Reinheit sichtbar wird. Und das ist eben jetzt der springende Punkt, weil manchmal redet Gott in unserem Leben, vielleicht auch heute am Morgen, und manchmal tut er dann so einen Finger auf etwas drauflegen. Wunde Punkte. Und wenn er etwas aufzeigt, hey, da hast du vielleicht eine Verletzung erlebt. Da hast du eine Wunde in deinem Leben. Da ist eine Unreinheit, die ich dir jetzt aufzeige. Mit welchem Grund macht Jesus das? Nicht, um uns in die Pfanne zu hauen. Sondern der einzige Grund, wieso Jesus Sachen in unserem Leben aufzeigt, wo sicher der erste Moment unangenehm ist, wenn wir hierher kommen. Da finden wir Ruhe. Da finden wir Vergebung. Da finden wir Heilung für Wunden, die uns zugefügt worden sind. Übrigens nicht nur von Ungläubigen, sondern sehr wohl auch von Leuten aus der Gemeinde. Briefe zeugen davon, wie man sich selber enttäuschen kann innerhalb der Gemeinde. Wie man sich selber verletzen kann unter Geschwisterten in der Gemeinde. Aber hier ist der Ort, wo Sachen heil werden können. Und da liegt es an uns, sind wir bereit zu hören, selbst dann, wenn es weh tut, wenn Gott auf etwas zeigt. Und ich selber habe es auch schon erlebt und ich liebe das Bild vom Weinstock. Gott zeigt durch all die Briefe, durch den Paulus, Sachen in unserem Leben auf, die unangenehm sind, wo vielleicht etwas noch nicht rein ist. Und er möchte vorbeikommen und das abschneiden, hier am Kreuz. Das ist das Bild vom Weingärtner, der durch einen Weinberg läuft, wo Reben beschneidet. Wir alle gehören zu dieser Reben. Wir sind ein Reben am Weinstock. Und er möchte beschneiden, warum heisst das? Damit die Frucht wieder wachsen kann. Und darum redet Paulus in dein Leben, oder redet Gott der Paulus durch sein Wort in dein Leben. Zuerst dich selber, gleichzeitig der ganzen Gemeinde, damit du selber kannst aufblühen in Heiligkeit, in Schönheit, in Reinheit, wie Jesus Christus gelebt hat. Und wenn wir als ganze Gemeinde können aufblühen in dem Status heilig, gläubig, treu, und wir schauen auf Jesus, wir vertrauen ihm. Also zuerst ich selber kann aufblühen und dann wir als Gemeinde blühen auf. Und widerspiegeln Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Das ist das Ziel und das ist darum, darum redet Paulus zu der Gemeinde. Und zeigt ihnen alles Mögliche auf, was noch nicht funktioniert in der Gemeinde. Und ich habe die schwierige Aufgabe, ich mache das hier. Das ist die Aufgabe. Und nicht, um jemanden zu entblößen. Das ist nie das Ziel. Das Ziel ist, damit wir wachsen können. Wachsen in Heiligkeit, wachsen in Reinheit. Und mit unserem Lebenswandel auch individuell, als Individuum, als einzelne Persönlichkeit, aber auch als Gemeinde, Jesus Christus können widerspiegeln. Und ein wahres, lebendiges Zeugnis können sein, das ihn ehrt. Darum redet Gott auch in die Gemeindesituation hinein, auch in unsere. Wir kommen dann im Verlauf des Kolosserbriefs zu gewissen Situationen. Es ist nicht alles gut. Bei uns nicht, bei den Kolossern nicht, bei den Korinthern nicht, EFG Bern nicht und was es ist, nie ist irgendetwas, ist alles gut. Und die Briefe reden, um Missstände zu korrigieren. Für das gibt es die Briefe. Aber auch da, der Aufbau der Briefe ist immer so, wir schauen zuerst auf Jesus. Wer er ist, was er gemacht hat. Wir schauen, wir hören und dann laufen wir. Und das wird Paulus machen, so hat er seine Briefe aufgebaut. Aber er will, dass Gemeinden wachsen in Heiligkeit, in Reinheit, in Schönheit und ihn widerspiegeln. Und dann der Gruß, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist das, was wir in Jesus Christus haben. Wenn wir ihn glauben, dann ist uns Gnade widerfahren, erlebbar in unserem Leben. Komplette Erlösung. Und wir haben Frieden. Und ich weiß nicht, ob du den Frieden schon mal erlebt hast. Also ich finde, es ist das schönste Gefühl, zu wissen, ich habe Frieden mit Gott, es ist bereinigt. Und es wird auch immer wieder Sachen bereinigt in meinem Leben, wenn er mir Sachen aufzeigt. Ich habe Frieden mit mir selber, ich habe eine Ruhe in meinem Herz. Und ich habe Frieden mit anderen. Von vertikal in die horizontale. Wird möglich in und durch Jesus Christus. Gnade und Friede sei mit euch. Wir, die wollen Jesus Christus sein. Und Gott, der Vater, hat es möglich gemacht, indem er Jesus Christus auf die Erde geschickt hat. Und an das wollen wir uns erinnern, wenn wir Abendmahl feiern. Unser Status ist heilig, gerecht, vollkommen, gehorsam. Wir wollen Jesus Christus sein. Wir wollen auf ihn schauen, das, was er vollbracht hat, so wie er gelebt hat. Wir wollen hören, was er gesagt hat, wie es ausgeführt wird in den Briefen, wie das Gemeindeleben sollte aussehen. Und das ist aufgrund von diesen zwei. Vom auf Jesus schauen, vom auf Gott schauen, vom Hören, erst dann gehen wir. Und leben. Laufen unseren Glaubensweg. Das ist die Reihenfolge. Sind wir bereit zum Hören im weiteren Verlauf des Kolosserbriefs? Und das ist vielleicht eine Antwort, die du mit dem Abendmahl kannst darauf geben. Ja, ich bin bereit. Ja, ich will hören. Die schönen Sachen, also wenn Gott irgendwo einen Finger drauf legt. Es ist uns zum Besten, uns zum Wohl, damit wir weiter wachsen können. Im persönlichen Glaubensleben als Gemeinde, damit wir rein und heilig werden können. Darum redet Gott. Ich möchte Gott danken für sein Wort. Du grosser, allmächtiger Gott, danke, dass du redest. Und danke, dass du unseren Blick immer wieder auf dich richtest. Du, der so herrlich bist, so heilig, so mächtig. Wunderschön, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, sehen wir deine Herrlichkeit. Wenn wir einander anschauen, sehen wir deine Herrlichkeit. Wir sind deine Ebenbilder. Und an jeder von uns hast du erlöst. Hast uns in die Gemeinde hineingestellt. Hast uns heilig und untadelig vor dir gestellt. Weil wir auf dich vertrauen. Du bist unsere Rettung, du bist unser Herr, du bist unsere lebendige Hoffnung. Und Herr, wecken uns den Wunsch, wirklich genau herzuhören, auf dich zu schauen. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern in jeder Alltagssituation. Ob unser Kind davon fährt und wir kommen ihm hinten rein, ob sonst irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, wir werden auf dich schauen und dich verherrlicht sehen in unserem Leben. Danke, dass du redest und uns befähigst, gehorsam zu sein, zum Zuhören. Und danke für alles, was du auch willst aufdecken, damit wir erlöst werden können, damit wir Heilung erfahren können, damit wir wachsen können. Ja, dir soll unser Lob hören für dieses wunderbare Erlösungswerk, das wir dafür feiern am Abendmahl. Wir erinnern dich daran, dass du bist gekommen vom Himmelsthron. Du hast die Herrlichkeit verlassen. Und sterben, das Leiden an meiner Stelle. Damit ich Frieden mit Gott haben kann. Frieden in meinem Herz. Frieden untereinander kann möglich werden. Dir soll mein Lob hören für dein wunderbare Werk. Jetzt und bis in Ewigkeit. Amen.